Jetzt so.
Das ist der Podcast Geteilt Vereint. Und ich spreche heute mit Jasna. Und Jasna hat sich ein bisschen verkleidet heute. Und deswegen sage ich, was du so machst. Du bist zum Beispiel am größten Lagerfeuer der Republik tätig, nämlich im Tatort. Bist in Wiesbaden geboren und aufgewachsen, in einer kunterbunten Familie. Jedenfalls liest es sich so. Ich weiß gar nicht, vielleicht war auch alles ganz spießig und normal. Das weiß man ja manchmal nicht. Du hast zwei Staatsbürgerschaften, aber keine deutsche.
Ja.
Hast auch gar nicht vor, das zu ändern, wenn ich es richtig verstehe. Und du bist 89 geboren, also in dem Jahr, als die Friedliche Revolution stattfand. Und hast eine total bemerkenswerte Karriere hingelegt, in Berlin studiert, an einer ostdeutschen Schauspielschule. Jedenfalls war die in Ostdeutschland irgendwie place to be. Und bist viel unterwegs gewesen in der Welt. Ist das so ungefähr das, was man über dich erzählen kann? Was fehlt?
Ungefähr, ja.
Ungefähr.
Es fehlt nicht viel.
Es fehlt nicht viel. Genau. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das müssen die Podcast-Hörerinnen über Katrin Göring-Eckardt wissen?
Das ist eine sehr gute Politikerin.
Merci, danke. Das ging jetzt gar nicht um Kompliment, du hättest auch sagen können, das ist immer die. Wir kriegen immer so Zuschriften, das ist, sie müssen mal zum Friseur gehen, ihre Haare oder so.
Ach so, ja, das habe ich auch schon gehört. Ja,
ja, genau. Wir reden in diesem Podcast über Einheit und ein bisschen natürlich immer über deutsche Einheit, aber über alle Dinge, die uns in diesem Land eigentlich beschäftigen, was uns trennt und was uns vereint. Manchmal geht es um die Frage, wie es mit Einkommen ist, manchmal geht es um Herkunft und manchmal geht es um das, was Menschen jetzt tun. Und ich würde gerne ganz am Anfang über ein Thema sprechen, was mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Das hat gar nichts mit Ost und West zu tun, weil es überall gleich schlimm ist. Das ist ME/CFS, also die Krankheit, die man auch mit chronischer Erschöpfung beschreibt, die nach der Corona-Pandemie noch mal sehr, sehr viel mehr Menschen bekommen haben und die ganz lange eine Krankheit war, die völlig unterbeachtet war. Wie sagt man das? Also die nicht genügend beachtet worden ist, weil so die Frage war, simulieren die Leute eigentlich? Die haben doch gar nichts. Wir können organisch gar nichts feststellen.
Ja.
Du hast dich auch damit beschäftigt. Warum?
Ich habe mich oder beschäftige mich damit, weil meine Mutter am ME/CFS erkrankt ist seit, ich glaube, jetzt 8 Jahren. Also bei ihr war das wie nennt man das? Gut, dass wir
Virus?
Beide unsere Wörter nicht Dings, finden.
Ja.
Also keine, wegen Covid sozusagen, keine Long-Covid oder keine Covid-Erscheinung, sondern wurde ausgelöst sehr wahrscheinlich durch den Epstein-Barr-Virus.
Mhm.
Es ist wirklich zum Verzweifeln. Am Anfang wusste man auch nicht genau. Meine Mutter hat sehr eine große, lange Odyssee bei vielen Ärzten hinter sich und bis man dann festgestellt hat, dass es wohl ME/CFS ist. Und das ist natürlich einerseits scheiße, aber andererseits natürlich gut, dass man jetzt endlich weiß, was es ist, weil die Leute, die damit zum Arzt gehen, sind natürlich bei sehr vielen Ärzten, weil diese Krankheit eben so unerforscht ist, sehr verarscht vorkommen sozusagen und irgendwann auch nicht mehr können, weil die Leute, weil die Ärzte denken, dass die Leute einfach vielleicht keinen Bock haben, auf Arbeit zu gehen oder sowas.
Mhm.
Und deshalb ist es mir natürlich ein persönliches Anliegen, auf das Thema aufmerksam zu machen und auch mit meinem Namen und meiner Öffentlichkeit für das Thema zu stehen sozusagen.
Und ich sag mal, als Politikerin vielen Dank dafür, weil das ist ja nicht nur so, dass die Ärzteschaft viel zu wenig darüber weiß. Es gibt zu wenig Forschung nach wie vor. Wir haben da nachgeholt, nachgearbeitet, aber es ist eben auch immer wieder wichtig zu verstehen, dass es wirklich Millionen von Menschen betrifft.
Ja.
Manche mit sehr schweren Verläufen, die wirklich im Bett liegen. Manche, die ein bisschen arbeiten können, aber trotzdem ganz, ganz viel erschöpft sind und dann vielleicht noch Familie haben und es daran dann irgendwie total zu knapsen gibt und so weiter.
Genau. Na, vor allem ist es natürlich wichtig, dass Geld in die Forschung gesteckt wird, weil es jetzt neue Forschungsansätze für Therapien gibt, weil natürlich die Zahl der Erkrankten immer mehr steigt, auch durch Covid. Und natürlich die Ausgaben durch die ganzen Erkrankten viel höher sind als die man vielleicht gerade in die Forschung steckt. Deshalb Voll. Ist das auch nochmal wichtig, ja. Irgendwie darauf auch hinzuweisen. Ne?
Genau, also bis hin zu Pflegegraden, ne? Genau. Weil Leute gar nichts mehr machen können. Und für die Verwandten ist es ganz oft mega schwierig. Ich habe eine Reise gemacht und habe verschiedene Leute besucht, die damit zu tun haben. Ich habe eine ganz junge Frau getroffen, die wahnsinnig klug ist und wo die Frage war, ob sie von ferne am Schulunterricht teilnehmen kann mit einem Avatar. Mhm. Und mein größter Schock in diesem Gespräch war, also erstens ist es schwierig, das zu finanzieren und so, aber der größte Schock war, dass Eltern in der Klasse gesagt haben, ob wir das gut finden, dann könnte ja der Avatar unsere Kinder ausspionieren. Und ich dachte so, da komme ich gleich zu dem zweiten Thema.
War das eine Waldorfschule?
Nein, es war ein ganz normales Gymnasium im Süden der Republik. Und es war eine ganz normale Klasse. Eigentlich dachte ich bis dahin oder dachte sie bis dahin, aber dieses Gefühl, das könnte für mein Kind irgendwas machen, dass dieses Kind irgendwie am Unterricht teilnehmen kann, das fand ich schon krass.
Ja, das ist natürlich absoluter Unsinn und es macht natürlich für vor allem Kind, also ich merke es ja bei meiner Mutter, man ist natürlich sozial super isoliert, man kann, meine Mutter hat Tage, wo sie gar nicht fähig ist, irgendwie noch Gespräche zu führen, weil sie schon alleine aufstehen zu anstrengend war. Und dann einem Kind diesen Avatar wegzunehmen, ist natürlich absoluter Unsinn, weil dieses Kind wird sowieso sowas von wahnsinnig sozial isoliert sein. Und das ist ja noch der letzte Halm oder Grashalm, in dem sich das Kind dann auch festhalten kann, um auch vielleicht in Kontakt mit seinen oder ihren Freunden zu kommen. Ne? Also unglaublich.
Unglaublich, das ne?
Das ist gar nicht passend.
Genau, ja. Ist gut ausgegangen.
Okay, also, dann ist gut.
War dann klar, es hat sie bekommen. Und sie will Politikerin werden und ich bin total gespannt.
Ach, das ist doch
ja,
toll.
Ja, es ist, Klammer zu, aber diese Frage, wie leben wir eigentlich zusammen, spielt natürlich eine riesige Rolle in unserem Land. Und ich habe mich gefragt, ob man als Schauspielerin, die im Tatort spielt, in diesem letzten großen Lagerfeuer, eigentlich so jemand ist, der dazu beiträgt, dass Menschen sich am Montag wenigstens noch über ein und dieselbe Sache unterhalten können. Wie fandst du den Mord? Oder die kamen mit dem Fahrrad. Die
ich bin Kommissare. Ja froh, wenn die Leute sich Montag noch darüber unterhalten.
Ja.
Und mal über was anderes reden, als sich ständig zu beleidigen oder nicht beisammen zu sein. Also, ich sag mal so. Es ist natürlich ein deutsches Kulturgut.
Mhm.
Und auch bei mir in der Familie wird es natürlich seit Jahrzehnten geguckt. Jeden Sonntag, man trifft sich. Das finde ich auch das Schöne daran, dass man wirklich gemeinsam irgendwie sich so irgendwo hinsetzt und den Tatort guckt. Ich habe früher, als ich nach Berlin gekommen bin, 2007 war das, glaube ich, nee, 2008, da war ich tatsächlich auch immer noch in Friedrichshain gab es so ein paar Kneipen, wo man sich was
Kreuzberg, damit die Leute, die das nicht kennen mit Berlin, sich was vorstellen können. Genau, also das ist der krasse Bezirk.
Ja, der krasse Bezirk. Da gab es noch ein paar Kneipen, wo man sich was zu essen bestellen oder mitnehmen konnte. Und dann haben da alle zusammen Tatort geguckt. Und das war natürlich fantastisch. Ich finde, das macht so ein richtig schönes Zusammen- und Wir-Gefühl. Und natürlich ist der Tatort auch darüber dafür da, um sich darüber aufzuregen. Also sind wir mal ganz ehrlich. Ich gucke mir auch jeden Sonntag den Tatort an, versuch's zumindest und denke manchmal, um Himmels Willen, was ist das denn?
Guckst du den Sonntag 2015?
Oft ja, aber nicht im linearen Fernsehen, also in der Mediathek.
Aber schon irgendwie zu der Zeit.
Ja,
das schon.
Ja. Und wenn ich es nicht schaffe, dann gucke ich dann immer nach. Also irgendwann in der Woche. Wo ich jetzt sagen muss, ich habe die letzten paar Wochen auch nicht geguckt, weil ich probe gerade.
Aber wir reden jetzt, wir müssen jetzt nicht das auswerten, was bei den letzten. Und Polizeiruf?
Gucke ich auch.
Ist es gleichwertig so?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht? Wie jetzt? Warum?
Nein. Ich finde, Polizeiruf hat schon immer irgendwie einen anderen. Also ich sag's jetzt einmal, ich mag den Titelsong von Polizeiruf nicht.
Okay, das verstehe ich.
Ja.
Das kann ich einsehen.
Aber sonst finde ich das ganz schön. Auch die Kollegen, die da spielen. Also mir macht das auch Spaß. Ich verstehe diesen Clinch zwischen Polizeiruf und Tatort nicht. Das eine war ja die Ostvariante, das andere die Westvariante. Also Polizeiruf war die Ostvariante. Ich verstehe nicht, warum da immer noch geclincht wird. Es gibt ja auch nicht so viele Polizeirufe. Ich glaube, es gibt 3, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm. Ich weiß nicht
2 nur. Rostock? Nee, ich will nichts Falsches sagen. Magdeburg.
Magdeburg.
Dresden ist
Dresden ist nicht.
Tatort.
Ja. Dresden ist, stimmt, Dresden ist Tatort.
Dresden ist
kannst
Tatort.
Du mal Tatort sagen. Na klar, das kannst Tatort. Du aus Wiedern. Kannst du, na klar, kannst du klar. Tatort sagen.
Klar.
Okay, nicht schlecht. Ja.
Ja, also ich verstehe
das. Eigentlich machst du doch diesen norddeutschen
Tatort. Ja klar, ja, das mache ich eigentlich
aus Bremen.
Immer. Ja, so rede
dann kannst
ich
du auch das
Tatort.
Roll in der R sprechen, aus Bremen.
Ja, aus Bremen, ja, ja. So kann ich das auch machen, kein ja. Problem.
Ich muss sofort an, ja, an diese
Hein
Kinder sind. Ja, an Hein
Blöd
und
denken,
ja. Captain Blaubeer denken, mhm. Ja, genau.
Also den Clinch verstehe ich nicht. Ich gucke mhm. beides gleichwertig gerne. Aber es mhm. gibt natürlich Städte, die ich lieber gucke und Städte, die ich weniger lieber gucke.
Mhm. Was magst du nicht so?
Am wenigsten mag ich den, der am beliebtesten ist, also den Münster-Tatort, weil mhm. mir gefällt da einfach der Klamauk nicht. Ich mag, mhm. der Witz ist nicht mein, es ist einfach nicht mein Humor.
Mhm. Ist auch sehr männlich, ne? Dieser
ja,
Münster-Tatort,
auch,
so alles
das
in allem.
Hm. Ja.
Ja.
Und obwohl da meine sehr nette, liebe Kollegin Christine Urspruch mitspielt.
Mhm, ja, die ist toll. Wirklich großartig, ja.
Und am meisten mag ich, glaube ich, tatsächlich den Wiener Tatort. Mit
ja, da versteht man aber nicht immer alles.
Ja. Ich habe
also
ja, hab ja in Wien gelebt
und
drei
du
Jahre.
Es leichter. Ja. Du,
hast,
du verstehst es inzwischen, ne? Drei Jahre später.
Ganz gut.
Genau. Du bist in Wiesbaden aufgewachsen. Das ist
ja.
für mich so der Inbegriff von Westdeutschland. Also
ah, ja?
mehr geht gar nicht. So ein bisschen spießig, ein bisschen schön, ein bisschen reich rundherum. Irgendwie, da gibt es keine Probleme ansonsten.
Das stimmt aber nicht.
ja, Vorurteil, Zuschreibung ja. ist ja auch immer wichtig. Genau. Und hat es irgendwas mit dir gemacht, dass es Ost und West gab in deiner Kindheit, Jugend? Gab es das irgendwie überhaupt für dich?
Tatsächlich eigentlich fast gar nicht. Auch in der Schule sind wir niemals mhm. über den Zweiten Weltkrieg hinausgekommen. Also weder in der Mittelstufe.
Adenauer habt ihr noch geschafft, nehme ich an.
Nee.
Auch nicht? Okay,
nein.
Kein Adenauer?
Also nö, mhm. da war gar nichts. Da mhm. hörte es
spannend.
Dann mit 45 auf sozusagen.
Ja.
Und mein erster Berührungspunkt tatsächlich war, ein toller Ausflug, da sind wir in ein Konzentrationslager gefahren, nach Buchenwald in Thüringen.
Mhm. Mhm.
Ist das Thüringen?
Das ist bei mir zu Hause Weimar, ja.
Ja, genau. Mhm. Und genau. auf demselben Trip waren wir vorher nochmal schön in Weimar, mhm. Die Dichter- und Denkerstadt angucken. Und mhm. das war tatsächlich für mich in meiner Wahrnehmung das erste Mal, dass ich im damaligen Osten oder in mhm. der damaligen Deutschen mhm. Demokratischen Republik gewesen bin. Mhm. Kurze Zeit später habe ich dann ein Engagement gehabt in, wie heißt die Stadt noch gleich? Es war ein Städtebundtheater mit Rudolstadt. Moment, ich komme gleich drauf. Auch an der
Rudolstadt, Saalfeld?
Nee, das war weit, diese mussten immer 3 Stunden nach da fahren.
Altenburg?
Nordhausen.
Ach, Nordhausen, ja, stimmt, die Theater, das war nach der Theater Zusammenlegung in Thüringen.
Genau.
Und genau, da haben wir.
Da mussten
ja.
immer die armen Leute vom Schauspiel, weil das Schauspiel mhm. im Theater Nordhausen wurde gekaspert, mhm. weggestrichen.
Ja.
Da mussten immer die armen Schauspielenden aus Rudolstadt irgendwie 3 Stunden mit dem Bus wurden die dann nach
Nordhausen
gekarrt,
mhm.
dass die da abends spielen und dann wieder zurückgekarrt.
Mhm.
Genau, und da habe ich dann ein Musical gespielt. Mhm. Mit dem Namen Der kleine Lord Remy, nicht zu verwechseln mit dem kleinen Lord. Und da bin ich dann zum ersten Mal in Berührung gekommen mit
und war schlimm?
Ostdeutschland. Ja. Also ja, da war es wirklich, das war, Nordhausen ist eine Stadt, wo, glaube ich, sehr viel Abbau betrieben wurde, wo mhm. fast gar keine jungen Leute mehr sind. Und die sehr arm ist, meiner Meinung nach, oder so mhm. wie ich das da gesehen habe. Am Theater war es
ja.
wunderbar.
Mhm.
Die Leute waren so motiviert,
mhm.
auch mit dem wenigen, was sie haben, viel mhm. draus oder viel wie möglich draus zu machen. Da hat man sich sehr wohl gefühlt. Aber in der Stadt war es, hat man das schon gemerkt, dass da einfach nichts los ist. Keine jungen Leute. Die Leute hatten keine gute Laune. Die waren
ach, krass.
Nicht so gut gelaunt.
Ja. Also Nordhausen würde man jetzt, wenn man das im Vergleich hat mit anderen ostdeutschen Städten, würde man sagen, eigentlich ganz okay.
Ja?
Ja, da ist auch eine Hochschule. Da sind mhm. auch ein paar junge Leute, also so eine Technik. Aber
also das war 2006, ne? Also
ja,
ist jetzt
schon
auch schon 20 Jahre her.
Ist schon ein bisschen her, genau. Und das stimmt schon, da gab es Kalibergbau vorher
mhm.
und das hat eine große Rolle gespielt, dass da viel abgebaut und zurückgebaut worden ist, genau. Aber tatsächlich, Ich glaube schon, also von Wiesbaden aus betrachtet.
Ja, für mich als ersten Berührungspunkt.
Totaler Unterschied.
Ja, für mich war das so, was ist hier los? Dann wiederum bin ich ein Jahr später nach Berlin gezogen, in Prenzlauer Berg. Und bin seitdem in Ost-Berlin verortet und habe mich sozusagen assimilieren lassen. Und ich habe viele Freunde, die original Ostberliner sind.
Original.
Originale Prenzlauer Berger, geboren, aufgewachsen.
Ja, cool. Sind die auch komisch? Oder so wie die in Nordhausen oder Ruderstedt?
Nee, die sind nicht komisch. Die Leute waren auch per se nicht komisch, die waren nur ein bisschen schlecht gelaunt.
Mhm.
Oder irgendwie deprimiert, hatte ich das Gefühl.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, also man kann da, gibt ja auch Zahlen dazu, das ist schon ganz spannend, dass die Ostdeutschen mit diesen ganzen Verlusten, muss man wirklich sagen, in der Mehrzahl und 2006, da war das mit der Revolution vorbei, also die Euphorie war vorbei. Es war die ganz, ganz große Arbeitslosigkeit zwar fast vorbei, aber trotzdem hat man natürlich in jeder Familie jemanden gehabt, da galt der Abschluss nicht mehr, den in der DDR hatte. Da wusste man nicht irgendwie genau, wo es hingeht. Die Eltern konnten ihren Kindern die Welt nicht erklären. Also alles das spielte ja eine Rolle. Von daher kann ich mir das schon vorstellen.
Ja, ich habe auch dann mit dem, als ich dann an die Ernst Busch bin und da studiert habe, hatten wir natürlich, oder was heißt natürlich, waren auch sehr viele Menschen oder Mitstudierende, die aus dem damaligen Osten kommen und bei denen man das auch noch richtig gespürt hat. Also wo, wir hatten einen Kommilitonen, wo die Eltern seit der Wende eben keinen Job mehr hatten und so ganz viele solcher Sachen. Und dann bin ich damit natürlich erstmal richtig in Berührung gekommen. Was mir auch sehr geholfen hat, um dieses Land und auch den Osten zu verstehen, ist, dass ich den Film mit Christian Petzold gemacht habe, Barbara.
Mhm.
Indem ich ein Mädchen spiele, was in den Westen flieht.
Mhm.
Und da habe ich mich zum ersten Mal.
Großartiger Film, können wir gleich hier verlinken, finde ich wirklich
fantastisch. Da habe ich mich zum ersten Mal auch geschichtlich sehr viel mit dem Osten beschäftigt, weil, wie gesagt, bei uns in der Schule kam das gar nie auf den Plan.
Mhm.
Was ich inzwischen unfassbar finde, weil ich finde, um Deutschland zu verstehen, wie es heute ist, muss man nicht nur die Weimarer Republik oder den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Teilung und Wiedervereinigung und auch vor allem und auch noch dazu die Ankunft der ganzen Gastarbeiter durchnehmen und verstehen. Mhm. Also nur wenn man das alles durchgenommen hat, kann man, glaube ich, verstehen, wie Deutschland heute ist.
Mhm.
Und ich finde es wirklich unglaublich, dass es einfach bei uns kein Thema war.
Für den Film, wenn du dich damit befasst hast, gab es irgendwas, was dich total überrascht hat? Vielleicht kannst du kurz die Story erzählen.
Die Story, es geht um eine Ärztin, gespielt von Nina Hoss, die versetzt wird von Berlin, glaube ich, in ein kleines Dorf nach Brandenburg oder eine Brandenburg-Stadt. Ich weiß gar nicht, ob das betitelt wird da im Film, weil sie angeblich versucht hat zu fliehen und einen Freund im Westen hat und dann wird sie dahin strafversetzt. Und sie trifft da auf verschiedene PatientInnen, unter anderem auf mich, die dann ein Mädchen aus einem Arbeitslager, was man, glaube ich, damals nicht so genannt hat, aus Torgau.
Jugendwerkhof.
Also, ja, Jugendwerkhof, genau. Torgau.
Jugendknast.
Und sie findet dann raus, dass dieses Mädchen schwanger ist und verhilft ihr dann zur Republikflucht. Und was mich tatsächlich sehr schockiert hat, war eben über diesen Jugendwerkhof Torgau zu lesen. Mhm. Das fand ich richtig krass, weil dieses Ganze, wie das aufgebaut war, hat einen dann doch schon sehr an die Arbeitslager in einer anderen Zeit erinnert.
Total. Wir hatten das schon mal, das Thema, mit einer Historikerin hier im Podcast, Jugendwerkhöfe, weil ich da tatsächlich als Jugendliche auch war, also nicht eingesperrt, sondern weil meine Eltern waren Tanzlehrer und sollten im Jugendwerkhof Tanzunterricht machen und meine Mutter war politisch nicht zuverlässig genug und deswegen hat mein Vater mich dorthin mitgenommen und das war eine der furchtbarsten Erlebnisse, die ich hatte mit diesen Jugendlichen, die nichts gemacht hatten und für ihr Leben gezeichnet waren, wo man nie weiß, was ist überhaupt jemals noch, was konnte noch aus ihnen werden. Und mich hat das sehr geprägt. Also das war so auch immer eine Frage, eine große, große, große Anfrage an dieses Land. Wie kann es sein, dass man Jugendliche einsperrt und das mit denen macht? Genau, und in dem Film, finde ich, ist es wirklich sehr, sehr gut auch dargestellt. Es gibt ja viele Filme über die DDR, wo man so denkt, naja, ist jetzt nett, aber bei der ist schon einer, der mich auch sehr berührt hat, weil er sehr realistisch über auch die Gefühle, die man in der Diktatur hat, redet. Und nicht nur, weil jemand abhauen wollte, sondern auch über so, was ist im Alltag eigentlich los. Und das ist ja, genau.
Ja, schön.
In Wiesbaden aufwachsen, ne? Und einen schweizerischen und einen chilenischen Pass haben.
Ja.
Das ist ja noch krasser als Gastarbeiterin zu sein. Kannst du ein bisschen aus deiner Kindheit sagen, was bedeutet das eigentlich und warum?
Also für mich hat das erst später an Bedeutung gewonnen. Mein Vater ist ja Deutscher, mein Vater ist so deutsch, der kommt aus Hannover. Deutscher kann man, glaube ich, nicht sein.
Das ist das Durchschnittlichste, was es in Deutschland gibt.
Der Durchschnittsdeutsche. Und meine Mutter ist eben halb Schweizerin, halb Chilenin. Mein Großvater ist emigriert aus Chile in die Schweiz.
Mhm.
Und dann sind alle zusammen, als meine Mutter dann 7 war oder so, nach Deutschland emigriert. Mir ist das nie richtig aufgefallen, dass irgendwas anders ist. Mhm. Klar, mein Opa kann nicht so gut Deutsch. Oder er kann Deutsch, aber man versteht nicht so gut. Aber klar, wir reden zu Hause Hochdeutsch. Ich komme eigentlich aus einer gebildeten Familie. Alle haben studiert oder haben versucht zu studieren. Trotzdem würde ich sagen, untere Mittelschicht, nicht so viel Kohle im Haus. Aber es gab irgendwie keine Probleme mit dieser Sache. Dann habe ich auch noch, weiß ich nicht, für mich war es eben normal, Leute mit Migrationshintergrund um mich herum zu haben, weil ich in einer Schule war, in der wir, glaube ich, 80% Ausländeranteil hatten, so wie man das damals genannt hat. Also ich hatte schon immer einen großen migrantischen Freundeskreis sozusagen. Und das erste und einzige Mal, wo es ein Problem wurde, ist, als meine Mutter noch ein Kind bekommen hat. Wir sind ja auch nicht in der EU, Schweizer, ne? Die Schweiz ist nicht in der EU, Chile, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
So, ja,
ja, meine Mutter hat ein Kind bekommen noch, als ich 16 war. Und bis man 16 ist, man ja mit der Mutter auf dem Pass in Deutschland. Und dann bin ich zur Ausländerbehörde. Dann haben die mich gefragt, wollen Sie gerne die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen und Ihre Schweizer Staatsbürgerschaft ablegen? Dann habe ich erstmal gesagt, nö, nee. Weil warum? Also für mich, ich bin auch Mamakind, für mich war immer, meine Mutter ist alleinerziehend, ja. Und dann hat der Mann gesagt, ja, dann haben wir jetzt ein Problem. Da sage ich, ja, was denn? Da sagt er, ja, Sie kriegen keinen Aufenthalt. Da sage ich, ja, hä? Warum? Dann sagt er, ja, Sie leben von Sozialhilfe. Und wer von Sozialhilfe lebt, kriegt keinen Aufenthaltsstatus, keinen Aufenthaltstitel oder Genehmigung. Und dann habe ich ihm erstmal gesagt, also mit 16, ne, sitzt man dann da und dann saß ich da und meinte so,
und du warst da alleine?
Ich war da alleine, ja, man musste alleine hin.
Mhm.
Und dann meinte ich, ja, das hätten sie mir ja vorher sagen können, dann hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Und dann ging das immer so hin und her und im Endeffekt ging es dann so aus, dass sie gesagt haben, ja, jetzt wir beantragen das mal, wir wissen aber nicht, ob es durchgeht. Und wenn es in 8 Wochen nicht durch ist, dann müssen sie das Land verlassen.
Wohin?
Eben, das habe ich dann auch gefragt. Ja, wo denn hin? Da haben die gesagt, ja, das ist nicht unser Problem. Und dann haben wir so ein bisschen geguckt, ob ich zu meiner Cousine in die Schweiz kann. Mein Vater dann das alleinige Sorgerecht beantragt, damit ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen kann, um zurückzukommen. Und es war wirklich also absurd, weil meine Mutter war ja, die war im Mutterschutz, die hatte einen Arbeitsplatz. Und ich war so, ich habe noch nie woanders gelebt, ich bin hier geboren, Entschuldigung. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wie das ist für Menschen, die anders aussehen als ich, also denen man den Migrationshintergrund ansieht oder die auch vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen. Und das hat mich richtig, richtig mürbe gemacht irgendwie. Es ist alles gut ausgegangen. Ich habe meinen Aufenthaltstitel bekommen. Ich war vorgestern erst wieder beim Landesamt für Ausländer. Und
musst du uns wieder erklären, dass du Deutsch kannst?
Also ja, nee, ich habe jetzt eine kleine Karte bekommen, endlich. Ich habe endlich eine Aufenthaltstitelskarte bekommen, die und auch als mein Personalausweis gilt sozusagen.
Krass, du bist jetzt in den Deutschen Bundestag reingekommen.
Ich bin reingekommen, ja.
Mit dieser Karte?
Dieser Karte, ja.
Problemlos?
Problemlos. Oh, ich war ganz, ganz glücklich eben.
Ja.
Ja, weil tatsächlich auf meinen Ausweisen, also sowohl auf meiner ID-Card als auch in meinem Pass, steht meine Adresse zum Beispiel gar nicht drin, weil das im Schweizer. Mhm.
Macht man das nicht.
Dann macht man das nicht.
Ja.
Jetzt habe ich ein Ausweisdokument aus der Bundesdruckerei, einem deutschen Aufenthaltstitel mit einem Adler drauf, meinem Lichtbild. Ich kann jetzt mich
Wahnsinn.
Überall ausweisen.
Aber ich meine, das ist ja eigentlich ganz kleines Problem. Man denkt, aber du hast ja recht, das ist mit Leuten, die dann im Zweifelsfall noch ganz anders aussehen.
Hm. Ja.
Wir wollen nicht über Privatleben reden. Ich möchte nicht mit dir über Privatleben reden, aber ich möchte mit dir gerne darüber reden, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen denken, wenn jemand prominent ist, dann hat man ein Recht darauf zu wissen, wie er sonst so lebt. Mhm. Und du bist ja damit umgegangen und hast dann irgendwann gesagt, okay, jetzt könnt ihr eine Sache von mir erfahren, aber lasst mich ansonsten in Ruhe. Hat es irgendwie funktioniert?
Nein. Absolut nicht. Mhm. Also ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ich meine, ein gutes Beispiel ist, ich habe mich mal mit einem Journalisten eines Blattes, einer Illustrierten, auf einem Pressetermin unterhalten und er hat mich dann so gefragt, ja und jetzt sagen Sie doch mal, sind Sie eigentlich in einer Beziehung? Und ich meinte so, naja, also ich bin glücklich, aber ich würde jetzt sehr gerne nicht darüber reden. Mhm. Dann meinte er so, ja, aber wieso denn nicht? Unsere Leser interessiert das. Und meine ich, ja, das interessiert mich aber nicht. Mhm. Also und dann haben wir so hin und her diskutiert und da habe ich zu ihm auch gemeint, ich frage sie doch auch nicht, ob sie verheiratet sind. Oder
und er hat gesagt, doch, sage ich Ihnen gerne.
Naja, dann nicht, der war aber richtig sauer. Mhm. Ja, dieses Selbstverständnis über einen bestimmen zu können und bestimmen zu können, was für Informationen man bekommt. Ganz ehrlich, die Leute oder die Journalisten denken sich sowieso aus, was sie wollen und machen aus jedem Furz einen Elefanten. Also ist egal, ich kann irgendwas sagen und plötzlich ist es das und das. Also ich lese manchmal Sachen, wo ich denke, habe ich so nicht gesagt, aber gut, wenn ihr meint. Ja, manchmal geht es mir schon auf die Nerven, aber es gehört irgendwie dazu. Solange das nicht so schrecklich ist wie in Amerika, man überall belagert wird. Wir sind ja hier noch ganz gut gestellt in Deutschland. Okay. Ne? Naja, manchmal, es gibt eine Zeitung mit 4 Buchstaben, die ist natürlich immer wieder versucht, aber.
Also ich habe diese Geschichte ja auch hinter mir, ne? Und irgendwie eine Beziehung, die dann nicht so gut, also die einfach auseinandergegangen ist und dann gab es einen neuen Partner und dann gab es auf einmal irgendwelche geschossenen Fotos von irgendwelchen, man sagt da Paparazzi dazu, ist aber ich finde es ein viel zu nettes Wort für das, was da geschah. Und das hat schon was, also mit mir auch gemacht. Und als Politikerin, ich habe dann irgendwann gesagt,
das
okay.
Das ist ja interessant, dass das bei Politikern oder Politikerinnen interessanter ist oder wichtiger als bei SchauspielerInnen zum Beispiel.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Doch, ich glaube schon, weil das hat irgendwie eine andere Brisanz, weil von mir würde niemals irgendein Foto von irgendwo sein, wenn ich hier mit irgendjemandem mal hier auf, was weiß ich, in einer Bar mal.
Hoffen wir das.
Ja, hoffen wir das. Nach diesem Podcast anders.
Nein, mich hat es total genervt, weil ich auch so dachte, warum, was geht es euch an? Dann gab es irgendwie eine Gerichtsverhandlung und so. Weil, und dann war halt, naja, sie sind eine Person des öffentlichen Lebens und die Menschen haben ein Recht darauf zu wissen, so.
Ja, das finde ich absolut nicht.
Das, was du gesagt hast, hast du aber aus politischen Gründen auch gesagt, ne? Du hast gesagt, irgendwie, ich bin eine Person, die anders lebt als andere und das sage ich euch, aber dann ist auch Schluss.
Ja, also mit dem Aufstarken der Alternative für Deutschland und den ganzen braunen rechten Rand, der hier immer weiter sich ausweitet, habe ich mir irgendwann ans Herz gefasst und gedacht, naja, warum soll ich nicht irgendwie versuchen, meine Stimme zu erheben, vor allem wegen des Erstarkens der Rechten in dem Land? Ich finde es nämlich absolut witzig, wenn irgendeiner von den Vollpfosten super Fan ist von mir und dann merkt, oh, Mist, die ist ja queer oder wie auch immer man es betiteln will. Wobei, also die machen sich ja sowieso, wie sie es wollen. Also mit ihrer, das ist ja sowieso das Ad Absurdum dieser ganzen Partei. Aber irgendwie dachte ich, es hilft vielleicht auch Menschen, die in dörflichen Regionen wohnen oder sonst was, natürlich immer ein Vorbild zu haben oder so ein bisschen in eine Vorbildfunktion zu gehen, war mir das schon wichtig, das dann auch irgendwie einmal zu machen und fertig. Ja.
Ja, cool. Also ich glaube, das stimmt total, ne? Dass es einfach Leute gibt, die Menschen brauchen, die so leben, wie sie gerne leben würden. Ja. Und dass sie wissen, okay, das ist die übrigens, die sonntags immer im Tatort ist. Ist total
erfolgreich. Ja, ich finde irgendwie wichtig, dass in der ganzen, also auch in unserer Branche, die Gesellschaft wiedergespiegelt wird, wie sie ist. Also mit queeren Menschen, mit Menschen mit Migrationshintergrund, mit Menschen mit anderen Religionen, mit allen. Mhm. Also alles soll ja wiedergespiegelt werden. Mhm. Deshalb finde ich oder dachte ich mir, es wäre ein guter Zeitpunkt.
Mhm. Und es war dann auch okay.
Es war dann okay, es war dann natürlich dumm, weil ich habe mich ja von der Person, mit der ich das gemacht habe, auch schon wieder getrennt.
Ja.
Das, ja.
Aber das ist auch das Leben.
Ja, also genau, das ist auch das Leben und so viel zu, man gehört der Allgemeinheit, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, weil das wurde natürlich auch nochmal durch die, das war witzig, da bin ich, da wurde das irgendwie in den Zeitungen verbreitet und ich ging, da fuhr ich dann gerade irgendwo hin mit der Bahn und ging in den Bahnhof rein, in Berlin, in den Hauptbahnhof und diese ganzen Walls, diese ganzen Ströer oder Wall
waren voll mit dir?
Anzeigen waren voll mit mir und ich so, ey, ich kann nicht, was ist das denn?
Und du wusstest es nicht, dass es passieren würde?
Nein, das war irgendwie so von T-Online oder so. Das wird auch immer da durchgepusht.
Ja, genau.
Ja, und genau als ich reinkam, war der ganze Bahnhof erstrahlt mit mir. Und ich so, ach toll.
Und wurdest du auch gleich erkannt?
Nee, ich war wie ein bisschen inkognito wie heute.
Wie heute mit Mütze und Kapuze, dann passiert nichts, genau. Ja, aber trotzdem, also wenn ich das so sagen darf, das klingt jetzt ein bisschen moralisch so, aber ich glaube, es ist schon gut, wenn Leute wie du sagen, so ist es übrigens. Also dass man auch weiß, irgendwie dieses Glitzer und Glamour, das sind auch am Ende ganz normale Menschen mit einem ganz normalen Alltag, mit einem ganz normalen Leben. Und die sind in bestimmter Hinsicht natürlich immer privilegiert auch. Das sind wir ja auch, weil wir irgendwie nicht dauernd darüber nachdenken müssen, ob das Geld am Monatsende reicht.
Ja.
Und
Obwohl,
Freunde haben, die uns Tipps geben für weiß ich nicht. Aber trotzdem gibt es eben auch irgendwie
Dinge, ich finde, man sollte auch über alle Sachen sprechen, die einen beschäftigen, weil es wird tausende Menschen geben oder Millionen sogar, denen es genauso geht wie mir. Also ob es jetzt die Queerness ist, ob es darum geht, dass ich meinen Aufenthalt in Deutschland bekomme, ob es um eine Patchwork-Familie geht, also warum nicht? Also, und auch um zu zeigen, wir sind am Ende des Tages auch einfach nur irgendwelche Leute, wie du gerade gesagt hast. Ja.
Jetzt hatten wir schon bremerisch, sagt man das so?
Jo.
Wir hatten schon Dresden.
Dresden.
Und jetzt müssen wir noch auf Schwiezerdeutsch, würde ich gerne die Antwort haben, ob du eigentlich beim Drehbuch manchmal sagst, das ist nicht realistisch, das hat mit dem Leben der Leute nichts zu tun. Und was machst du?
Klar, dann sage ich ihm, können wir das noch mal umschreiben, bitte? Ich und kann wirklich das? Absolut nicht Schweizerdeutsch. Also wir beim Tatort kriegen wir tatsächlich manchmal relativ früh das Buch, dass wir das durchlesen können und uns auch ein bisschen einmischen können. Ob das dann gemacht wird, ist die Frage. Mir ist es tatsächlich sehr wichtig, dass wir erstens in dem Tatort das Bremer Stadtbild gut abzeichnen, was ich finde immer noch nicht so gut gelingt, weil in Bremen gibt es eine sehr große schwarze Gemeinde oder afrodeutsche Gemeinde. Und das fällt einem sehr stark auf, finde ich, wenn man in Bremen unterwegs ist. Und ich finde, das könnte man noch ein bisschen besser abzeichnen im Tatort, weil es geht ja auch darum, die Städte zu zeigen und auch das Stadtbild.
Aus denen der Tatort jeweils kommt.
Genau. Und das andere ist, dass mir sehr wichtig ist, zu versuchen, also wir machen immer noch Fiktion, ne? Aber zu versuchen, vor allem auch die Polizeiarbeit so realistisch, wie es nun mal in der Fiktion möglich ist, zu zeigen. Und das Schöne ist, dass wir nicht nur Polizeiberater haben, die uns bei den Drehbüchern beraten, sondern die meisten von den Polizisten, die bei uns Polizisten spielen, auch wirklich Polizisten sind.
Ah, coole Information, okay.
Und man die dann immer um Rat fragen kann, wenn man gerade nicht mehr weiß, wie man vielleicht die Leiche anfassen soll. Oder auch am besten nicht anfassen soll. Ja, insofern, das sind Punkte, die ich auch versuche, immer dann nochmal einzuwerfen. Und ja, sonst an den Geschichten kann man meistens nichts mehr ändern. Also ich kann jetzt nicht sagen, es geht hier um einen Mord an einem Kleinkind. Oh Gott, schrecklich, sowas Schreckliches. Warum fällt mir sowas ein? Und ich will aber lieber, dass meine Schwester getötet wird. Also so, das geht nicht. Mhm. Also große Plot-Twists können wir nicht mehr einbauen. Klar,
aber du kannst schon sagen, das ist jetzt.
Ja, nicht, wir arbeiten auch viel oft noch an den Sätzen, die wir sprechen. Also manchmal merkt man einfach, der Satz passt besser zu meiner Partnerin oder der Satz passt besser zu mir. Sowas ist schon möglich und man kann auch mal mit einem Rotstift drüber gehen und zurückschicken. Sagen, das möchte ich so
sagen. Verstehe. Ja, cool. Und die Bremer Stadtmusikanten
sind noch nie vorgekommen.
Sind noch nie vorgekommen. Ich habe sie gerade in Riga übrigens gesehen.
In Riga?
Ja, in Riga gucken die nämlich auf eine Wand. Also auf den Zaun. Die Stadtmusikanten in Riga, also es sind irgendwie
paar. Die echten Stadtmusikanten.
Naja, die sind nachempfunden, aber sie gucken eben sozusagen auf den eisernen Vorhang.
Ah.
Und das ist eine ganz interessante Geschichte, dass die dort, ich wusste das nicht, dass es die da auch gibt, aber es ist wirklich spannend, dass so dieses Ost-West-Europa da nochmal nachempfunden ist. Also ne, in Bremen sind sie irgendwie das Sinnbild der Freiheit.
Ja.
Und dort gucken sie auf den eisernen Vorhang und genau. Ich habe eine letzte Frage, eine kleine Aufgabe und eine Bitte. Meine letzte Frage ist, was macht dir Hoffnung?
Was macht mir Hoffnung? Ja, in diesen Zeiten schwierig.
Deswegen frage ich das, damit die Leute da auch Hoffnung kriegen können.
Mir macht tatsächlich Hoffnung gerade. Also es ist ein ganz kleines, privates Ding, aber ich mache gerade eine Produktion am Maxim-Gorki-Theater. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass es in Berlin noch diesen Ort gibt, wo egal ist, wer man ist, wo man herkommt und wie man ist, man zusammen sein kann und zusammen Kunst machen darf. Und dass so wahnsinnig viele Leute dort auch hingehen und sich das angucken. Und man in so einem Haus mit so einer politischen Haltung sein kann. Das gibt mir gerade Hoffnung, was da jetzt auf den letzten Metern noch passiert.
Toll, sehr, sehr gut. Also finde ich auch sehr, sehr schön, bin ich auch gerne.
Ja.
Und es ist ein
Ja, da
ein
kann man auch noch mal kurz ein Shoutout an Shermin Langhoff machen, die jetzt, ich glaube, 15 Jahre Intendantin dieses Hauses war und da wirklich große politische Arbeit auch geleistet hat.
Die wirklich oft nicht leicht war, ne?
Ja.
Und genau.
Und schade, dass es zu Ende geht.
Aber gut, dass du das jetzt noch machst.
Ja.
Ich habe jetzt hier ein Glas. Da sind Fragen drin, die wir für alle vorbereitet haben.
Ja.
Und zwei könntest du ziehen.
Okay.
Einheitsfragen.
Okay.
Und eins hast du? Noch eins?
Zwei. Ja. Willst du die haben dann? Oder soll ich
behalte die eine und du musst sie auch machen. Also,
soll ich zuerst?
Oder nee, du beantwortest beide Fragen.
Ich meine erst vorlesen.
Ja, du liest vor. Du kannst. Okay. Ja. Ich habe gar keine Brille auf. Ich kann das gar nicht so klar.
In welchem Moment hast du dich als so nochmal? In welchem Moment hast du dich das letzte Mal als Ossi oder Wessi gefühlt? Oh Gott. Also ganz oder ehrlich gesagt fühle ich mich jeden Tag als Wessi. Nee, ich weiß nicht. Ich versuche das immer so ein bisschen wegzulassen. Ich finde, ich habe mich gut im Osten assimiliert und werde ja auch immer als Brandenburgerin identifiziert, wenn ich in Westdeutschland bin. Und
weil du so ein bisschen rumberlinerst,
oder? Ja, total komisch. Aber ich fühle mich sehr wohl hier. Ich bin auch viel ja durch Brandenburg gereist und auch durch Thüringen und Sachsen und finde es hier wunderschön und finde es manchmal sogar auch netter als drüben bei uns im Westen. Irgendwie ein bisschen herzlicher. Aber natürlich schlägt mein Herz auch hessisch.
Hessisch.
Sagen wir, wie es ist.
Ja.
Ja.
Zweite Frage.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie vereint ist Deutschland für dich?
Ja.
Minus 3000.
Minus 3000?
Also ich finde, Deutschland hat, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Ich fühle mich immer noch, als würde ein großer Vorhang durchs Land gezogen sein. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht in der Generation nach mir jetzt langsam noch ein bisschen ändert, weil ich bin ja jetzt doch noch auch die, die es doch ganz schön zu spüren bekommt. Ich meine, ich bin so alt wie der Mauerfall. Aber ich glaube, dass wir eben nicht nur das Ost- und West-Problem haben, sondern auch noch das Problem, oder was heißt Problem? Die Aufgabe bekommen haben, viele Menschen zu integrieren. Und ich glaube, dass das von vornherein gescheitert ist, schon als die Wiedervereinigung stattgefunden hat, dass überhaupt Ost- und Westdeutschland wieder vereinigt und die Menschen wieder integriert werden in ihre Systeme oder in die Ostdeutschen in die Bundesrepublik integriert werden, dass sich da irgendwie ein bisschen angeglichen wird. Und deshalb, glaube ich, gibt es da noch ganz schön viel zu tun.
Mhm. Aber schon alleine, wenn du in Brandenburg unterwegs bist und so, ist das ja. Und noch viel mehr in Thüringen, in meiner Heimat, ist auch ganz wichtig.
Ja, also sind schöne Orte, sollte man auch als Westdeutscher mal vorbeituckern.
Und nicht nur in Weimar und Dresden, wo, was man so kennt.
Hier, Spreewald, wunderschön.
Ganz schön, wie die Gurken
auch. Erzgebirge, Sächsische Schweiz.
Ja, kann man gut klettern.
Ostsee.
Auch sehr schön, genau. Jetzt machen wir noch so einen kleinen Tour. Ja. Bitte, hast du was mitgebracht für den Einheitspodcast? Hast du eine Idee?
Song?
Ja, hast du einen Song?
Ja,
hast
ich habe einen Song mitgebracht. Es ist überhaupt gar kein Einheitssong, weil mir wurde gesagt, aus meiner Kindheit. Ja,
was du in der Zeit, also
ja,
was,
gut, was ich in der Zeit gehört habe. Also ich habe mitgebracht Denise von Blondie.
Krass.
Gut. Weil Blondie war das erste Konzert, auf das ich in meinem Leben jemals gegangen bin.
Wie alt warst du?
Das weiß ich nicht mehr. 10 vielleicht?
Ja, so?
Sowas, ja. Mhm. Mit meinem Vater war ich da.
Mhm. Wo?
Ich glaube, das war in Frankfurt am Main in der Jahrhunderthalle oder so. Ah,
also
oder
richtig so großes Konzert. Ja, also so richtig, groß. Nicht jetzt
vielleicht
hier
auf dem
Fußballplatz.
Vielleicht war es auch sowas wie Kapitol in Offenbach, aber irgendwo da. Gut, das zweite Konzert war dann Britney Spears in tatsächlich der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main. Aber ich bin froh, dass Blondie das erste gewesen ist.
Du bist froh, dass Blondie das erste gewesen ist. Sehr cool. Ganz vielen Dank. Das hat
vielen
sehr
Dank.
Viel Freude gemacht und viele Erkenntnisse gebracht und Gefühle ausgelöst.
Dankeschön.
Ganz vielen Dank.
Danke für die Einladung.